erschreckend gut.
Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Abschluss mit einem großen Gast. Zum Abschluss unserer Live-Performance beim diesjährigen Kommunikationskongress in Berlin haben wir jetzt den 6. Talk. Mein Name ist Dirk Benninghoff, ich bin Chefredakteur von Fischer Appelt. Viel wichtiger ist aber, wer mir gegenüber sitzt. Das ist nämlich der Erfinder sozusagen von Deutschlands Must-Have-Tool zurzeit, das auch hier beim Kommunikationskongress eingesetzt wird. Es geht um die Luca-App. Hallo Patrick Hennig, wer du genau bist, werde ich gleich noch erzählen. Erstmal einen donnernden Applaus. Mexa Neustadt, super. Ja, es geht um die Luca-Idee oder wie ein Tool die Republik binnen kürzester Zeit erobert. Ja, und Patrick Hennig ist der CEO von Nixenio und damit der Chef der Firma hinter der Luca-App. Er wird erzählen, wie es gelang, in wenigen Monaten mehr als 25 Millionen Bürgerinnen, fast schon 30 Millionen, glaube ich, mittlerweile, ne? Gut 300.000 Unternehmen, Betriebe und über 300, was wahrscheinlich die schwerste Aufgabe ist, mehr als 300 Gesundheitsämter für Luca zu gewinnen. Darüber wollen wir auch heute sprechen. Herzlich willkommen nochmal. Patrick, schön, dass du den Weg gefunden hast. Ich habe die Zahlen eben genannt. Wir sprechen mit dir nicht nur über die Kommunikation und Marketing, was auch ein wichtiger Punkt sicherlich ist, sondern ein bisschen mehr, wenn wir schon einen Chef bei den Monsters haben und nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Kommunikatoren, natürlich auch das Operative. Wie das gelang, innerhalb von kürzester Zeit solche bombastischen Zahlen zu erreichen und die Republik sozusagen aufzurollen binnen Monaten. Schilder doch mal, wie du das geschafft hast. Und sage jetzt nicht, ihr habt einfach ein Spitzenprodukt. Das reicht
nicht. Nein, das würde ich auch gar nicht antworten. Ich glaube,
habt ihr kein gutes?
Das würde ich auch wiederum abstreiten. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, glaube ich, kommen verschiedene Dinge zusammen, wie immer im Leben. Und wir haben ja im letzten August angefangen, als es irgendwie allen eher schwer war. Kulturelle Veranstaltungen waren nicht mehr möglich. Gastronomie und so weiter hatte zu. Und einziges Argument war immer Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Furchtbar schwieriges Wort, versteht kein Mensch, was es ist. Aber das war das, was man uns als Grund genannt hat, warum eben alles stillstehen muss. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir machen Verwaltungssoftware, sichere Software eigentlich an anderer Stelle. Kam eben auch zu den Fantastischen Vier, zu Smudo, Michi.
Kommen wir gleich noch.
Genau, so. Und hatten dann gedacht, Mensch, das könnte auch eine gute Idee sein, das zusammen zu machen, und sind einfach losgelaufen und haben aber immer gedacht, wir müssen an die Gesundheitsämter ran. Das ist der schwerste Teil, den zu knacken, und mit denen haben wir angefangen, haben mit Jena angefangen, mit dem Gesundheitsamt, die im Übrigen die ersten waren, die damals letzten April noch die Masken eingeführt haben.
Das war ja, stimmt, Jena war damals in der Öffentlichkeit, kann mich in den Sinn, das war ja erster Kunde sozusagen.
Quasi, ja, das erste Gesundheitsamt, mit dem wir das zusammen auch entwickelt haben. Da war, glaube ich, gerade in dem Moment das Thema, dass eine Hochzeitsfeier hat, Kontaktpersonen gesucht und im Pflegeheim. Ja. Und wir haben gesagt, Mensch, das muss doch irgendwie digital einfacher gehen wie Excel-Listen von rechts.
Mich interessiert mal, woher weiß man sowas? War das war jener da schon in den Medien, als ihr die angesprochen habt? Oder wie habt ihr da, wenn ich den Markteintritt dann erstmal habe mit dem ersten Kunden, dann kann ich mir vorstellen, das ist natürlich ein bisschen leichter in der Folgeansprache. Aber wie kam das zustande?
Wie kam Jena zustande? Ich glaube, prinzipiell durch einen persönlichen Kontakt, den wir da hatten, der uns zu dem, der in der Stadt Jena für Kultur verantwortlich ist, vermittelt hat. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, zusammen mit dem Gesundheitsamt. Ja, und haben einfach überlegt, was können wir machen, und haben einfach einen Prototyp gebaut. Und dieser Prototyp ging dann ein Stück weit immer weiter. Dann kam ein Pflegeheim im Salzlandkreis, dann kam Sylt und dann ging es weiter.
Was war der erste Gastrobetrieb, den ihr gehabt habt? Weißt du das noch?
Sicherlich einige auf Sylt.
Oder Jena?
Nee, Gastro waren sicherlich die ersten, glaube ich, auf Sylt. Weil zu der Zeit auch eine Herausforderung, zu der Zeit hatte Gastronomie zu. Das war mitten im Lockdown, dass wir angefangen
Tourismus
haben.
Tourismus ja auch zu.
Tourismus auch zu. Ja, und insofern haben alle natürlich nach Lösungen gesucht. Das kam natürlich noch positiv hinzu. Aber die ersten Anwendungsfälle waren wirklich im Pflegeheim. Und Pflegeheime, wo auch 50% keine Smartphones mehr zugegen waren und irgendwie sich lange Schlangen gebildet haben, weil irgendwie die Gäste, die Angehörigen Terminslots gebucht haben und 7-8 Minuten in der Schlange standen. Schon mal allein das haben wir damit ja abgeschafft, und das war so der Startpunkt, glaube ich.
Wir erinnern uns alle an Sylt. Sylt war so ein bisschen starker Booster für euch, würde ich mal sagen. Einfach weil damals Tourismus-Lockdown war, und was gibt es für einen wichtigeren Tourismus-Spot in Deutschland als Sylt? Einfach, die dann auch beherzt zugegriffen haben, da die Marketinggesellschaft, auch Fischer-Appel-Kunde, wie ich gerne am Rande erwähne, so wie Compliance muss sein.
Wir kannten uns vorher aber nicht.
Nein, es war lief ein bisschen parallel, hatte ich den Eindruck, das Auftreten von Smudo und Sylt als Kunde. Hat Sylt Jena gesehen und dann zugegriffen, oder wie kam das? Das war doch ein enormer Einfluss.
Sylt hat das sicherlich aus Jena gesehen. Und zeitgleich war das auch, dass wir mit ganz vielen hunderten Gesundheitsamtmitarbeitern, Virologen, Epidemiologen gesprochen haben.
Wie viele Leute seid ihr die angegangen? Ihr müsst ja doch eine Masse an Leuten gehabt haben.
Hauptsächlich Smudo nicht.
Ach so, ja. Smudo hat selbst also auch mit den Gesundheitsämtern gesprochen.
Genau, also ist nicht nur PR-Gesicht, sondern ist von Anfang an mit dabei und alle Ideen stammen auch, sind da wirklich gemeinsam auch diskutiert mit allen Stakeholdern. Das ist lange bevor wir in der Presse waren.
Und dann, du hast es schon angerissen, ich habe dich da noch ein bisschen gebremst, Smudo, die Sinnhaftigkeit, weshalb die Fantastischen Wir bzw. er dabei, habe ich zunächst gesehen aus diesem kulturellen Aspekt, weil Kultur natürlich stark betroffen war vom Lockdown und deshalb eigener Antrieb für ihn schon, sowas zu haben. Wie kam der Kontakt zustande und weshalb der gesagt, ja, das ist genau der richtige Mann für uns, auch um Gesundheitsämter anzusprechen?
Über einen privaten Bekannten hier, der auch mit dabei ist und der die ursprüngliche Idee hatte. Mensch, lass uns doch, können wir denn da was machen mit diesen Zetteln? Das funktioniert nicht. Kontaktnachverfolgung ist immer der Grund. Die hatten gerade ihre Stadiontour verschoben. Also haben wir gesagt, Mensch, wenn das der Grund ist, dass das ganze gesellschaftliche Leben stillsteht, dann können wir doch vielleicht digital versuchen, einen Beitrag zu leisten. Sicherlich nicht alles zu lösen, aber zumindest einen Mehrwert zu stiften, dass wieder mehr möglich ist. Das ist jetzt knapp ein Jahr her.
Wann war Sylt? Kannst du das mal?
Ich glaube, dass Sylt Anfang Dezember war. Wir waren dann auch Anfang Dezember da. Und man muss sagen, Sylt haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass so eine Dynamik entstehen kann. Mhm. Weil damals alle, ich glaube, 4 oder 5 Bürgermeister von Sylt zusammenkamen. Dehoga, wir waren da und das vorgestellt. Und ich glaube, innerhalb von 4 Tagen haben 160 Restaurants auf der ganzen Insel plötzlich sich bei Luca angemeldet. Mhm. Das heißt, dass auch der Drang, wieder Tourismus machen zu können, den Gästen was anbieten zu können. Natürlich habe ich selber keinen Bock, irgendwie überall eine andere Lösung verwenden zu können. Es blinkt, es tutet und irgendwo kommt Werbung. Und ich muss immer wieder meinen Namen angeben. Das heißt, die erste Experience, die ich habe, wenn ich irgendwo nach dem Lockdown hingehe, ist wieder ein neues Tool, wieder irgendwie so eine digitale Krücke. Und da hat sich Sylt relativ schnell zusammengefunden. Und innerhalb von 4 Tagen haben alle gesagt, okay, wenn es was Sinnvolles gibt, her damit, wir machen es. Und auch, um zu zeigen, da finden vielleicht gar keine Infektionen statt.
War ihr sehr, sehr länger vor Ort oder war das eigentlich vonnöten?
Wir waren vor Ort, wir waren auch öfters noch vor Ort danach, um das natürlich zu unterstützen und Feedback auch zu kriegen. Ja. Das ist ja auch ein Lernprozess, weil 300.000 Betriebe sind unterschiedlich. Natürlich gibt es unterschiedliche Nutzer, hunderttausende verschiedenste Altersgruppen, verschiedene Art, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Erwartungen und jedes Gesundheitsamt ist unterschiedlich.
Ja.
Und da muss ich natürlich irgendwie schaffen, das übereinzubringen.
Wie sind deine Erfahrungen? Wir haben viel gesprochen über Gesundheitsämter und Digitalisierung. Eine ganz heikle Beziehung, wo es gar nicht so viele Schnittstellen gibt, hat man den Eindruck. Du hast ja, kaum ein Mensch hat Gesundheitsämter so gut gecheckt wie du in den letzten Monaten, würde ich sagen. Wie ist der Stand der Dinge da wirklich? Ist das Faktengerät noch allgegenwärtig?
Nee, wirklich? Und das ist die gute Botschaft.
Gut.
Also wir haben viele Gesundheitsämter gesehen, und viele Gesundheitsämter arbeiten unterschiedlich. Und sicherlich kann ich irgendwie eine Top-Liste und eine Flop-Liste irgendwie machen, aber darum geht's
nicht. Welcher Teil von Deutschland ist problematisch? Ohne jetzt einzelne...
Ich glaube, das kann man... Es gibt überall gute. Das will ich auch gar nicht so sehr sagen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es an den Gesundheitsämtern selbst liegt. Aber die gute Botschaft ist, es gibt keinen, der mit Hammer und Meißel auf Steintafeln rumhammert. Sondern alle haben sich auch wirklich den Weg irgendwie durch die Pandemie mit eigenen Lösungen und Tools irgendwie zurechtgelegt.
Also ist doch besser als der Ruf.
Definitiv besser als der Ruf. Also die sind nicht aus der Steinzeit.
Ja.
Aber natürlich ist es eine riesige Herausforderung für alle, sowohl personell als auch ressourcenmäßig. Als auch Gesundheitsämter, die ja nie im Fokus standen und die heute zu Luca jede Woche Presseanfragen kriegen.
Wir haben 300 Gesundheitsämter. Ne? Wie viel gibt es davon in Deutschland insgesamt?
Also 370 oder 380.
Und was ist mit den 80? Mögen die euch nicht?
Wir haben 321, um es genau zu
sagen. Ach so, gut. Und die letzten 60 bearbeitet ihr noch?
Ja, die letzten 60 kommen hauptsächlich aus NRW, Thüringen und Sachsen. Da hat man sich anders entschieden. Aber trotzdem haben wir auch gesagt, wir wollen, dass alle mitmachen können. Auch in NRW haben wir, ich glaube, 33 Gesundheitsämter. Heute hat wieder einer angerufen, der irgendwie mit 4 umliegenden Kreisen mitmachen will. Also ja, mal schauen. Wir laden jeden ein, trotzdem mitzumachen.
Smudo nochmal, als Corporate Influencer für euch, ja, wie du sagst, nicht nur PR, aber auch PR, sehr stark, auch in Talkshows. Anne Will damals, wenn ich mich entsinne, sehr stark aufgetreten. Habt ihr euch da als Management und andere als operativ verantwortlich bewusst zurückgehalten und ihn sozusagen vorgeschickt?
Naja, er war ja immer Teil davon. Ne? Und ich würde behaupten, wir sind beide so ein Stück weit dann irgendwie Hobby-Virologen geworden, als wir mit allen Menschen da gesprochen haben. Und so ein bisschen haben wir auch viele Dinge besser verstanden. Und insofern haben wir uns das gar nicht so sehr aufgeteilt, sondern wir haben beide, also ich habe ja auch tagtäglich irgendwie Interviews gegeben, er hat natürlich die ganzen Fernsehformate gemacht, klar. Ich glaube, das war auch authentisch und das war sicherlich ein wichtiger Teil der Story.
Wie habt ihr Fernsehen, er und die Interviews, wurde nicht ganz die Masse als du, oder wie habt ihr das aufgeteilt? Oder eher fachlich, wenn ihr wusstet, wir gehen da tiefer in die digitale Materie, du? Ansonsten er oder wie habt ihr
Also Handeln natürlich, wenn es technisch tiefer geht, dann bin das schon ich. Aber ich würde auch behaupten, dass auf der mittleren Flugebene Smudo jedes technische Detail versteht. Auch wenn auf Twitter irgendwelche Scheiße behauptet wird, dann ruft auch Smudo an und fragt, was ist das jetzt genau? Und ich glaube, wir verstehen das beide dann im Detail.
Smudo als digitaler Influencer ein bisschen überraschend für viele. War es ein bisschen ein Problem, auch für Imlan, das zu vermitteln, warum der jetzt... War die Glaubwürdigkeit?
Haben wir auch nie drüber nachgedacht, sondern wir sind einfach mit einer romantischen Vorstellung losgerannt, haben Vollgas gegeben und jetzt sind wir da, wo wir sind.
Ist Smudo für euch noch irgendwie aktiv? Habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir waren gerade. Weniger wahrgenommen. Wir waren gerade letzte Woche zusammen im Gesundheitsamt in Hamburg und haben so mal geguckt, wie läuft's da, wie arbeiten die da. Wir waren in Rostock letzte Woche zusammen.
Dann kommt er auch mit und checkt mal vor Ort.
Ja, klar.
Und schaut den Ämtern.
Das ist ja auch wichtig zu sehen.
Schon mal über die Finger.
Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, Hamburg ist ein perfektes Beispiel, wie digitales Gesundheitsamt funktioniert.
Ja. Also Hamburg ist ein Best Case.
Gerade ist zum Beispiel ein
Fischer, Best Case. Aber sitzt in Hamburg, von daher hören wir das natürlich gerne. Schritt zurück.
Aber es gibt viele weitere, die auch
Best Case sind. Ja, das muss man betonen, klar. Weniger in NRW offenbar, aber...
Auch, nein, da gibt's auch. Ja gut, aber da hat die Landesregierung das vielleicht noch nicht erkannt, aber viele, viele aktive Gesundheitsämter, die den Wert erkannt haben.
Gut, kommen wir einen Schritt zurück zu den Basics. Hast du schon gesagt, es gibt ja Unternehmen hinter Luca, das die Leute aber nicht so kennen. Wie Xenio, da bist du ja eigentlich einer der Founder auch, ne? Ist eine Ausgründung vom Hasso-Plattner-Institut, was schon mal eine gewisse Glaubwürdigkeit und Seriosität vermittelt. Was macht ihr denn eigentlich so, und bevor ihr Luca gemacht habt? Und wie lange gab es euer Unternehmen schon vorher?
Uns gibt es seit
2015.
Und ja. Wir machen relativ viel im Sicherheitsumfeld, also IT-Software, sowas wie eine Dropbox, nur in sicher, haben wir gemeinsam für die Bundestruerei beispielsweise entwickelt. Wir machen verschiedene Forschungsprojekte mit BMWI und wo es um Postquantum-Kryptographie geht, also wirklich so Hardcore-Tech-Themen im Security-Bereich. Machen viel mit Fraunhofer seit vielen, vielen Jahren Sicherheits- und Krypto-Konzepte. Deswegen tut uns natürlich dann die Kritik, die es rund um Luca
gab. Das wollte ich sagen, da ist das natürlich auch für die Kunden, die ja sehr auf Seriosität und Sicherheit bedacht sind, die Bundesdruckerei, ist es für die ein großes Problem gewesen. Die Kritik oder die offenkundigen Lücken bei Luca, wir kommen gleich dazu, ihr seid ja sehr stark darauf eingegangen, kommunikativ hervorragend, aber es gab nochmal diese Lücken. Ist das für die anderen Kunden ein Problem, die nicht Luca haben, sondern andere Produkte von euch, dass sie nachfragen,
Naja, also erstmal glaube ich, mittlerweile ist auch der Quellcode von Luca öffentlich und ich glaube, so viele Menschen, die da drauf geguckt haben, gibt es kaum ein anderes Tool. Und aus dem Hintergrund, was wir normalerweise machen, wissen wir, dass es sehr, sehr sicher ist. Mhm. Das heißt, auch die Daten, man hat das ja mal gelesen, wenn im Norden jemand den Schlüssel verloren hat, wir kommen an diese Daten nicht ran. Mhm. Und selbst wenn Polizei und Staatsanwaltschaft anfragen, kann ich ganz ruhig schlafen, weil wir niemals an diese Daten rankommen. Ja, also die Kontaktdaten der Bürgerinnen und Bürger. Das lässt mich wirklich ruhig schlafen und insofern bin ich sehr, sehr überzeugt von der Sicherheit von System. Trotzdem gibt es natürlich, ich meine, wir haben innerhalb von Wochen ein System ausgerollt, nicht nur bei 300 Gesundheitsämtern, bei über 300.000 Betrieben, was jeden Tag millionenfach genutzt wird. Natürlich passieren da Fehler. Ich glaube, alles andere wäre auch komisch. Und wenn jemand hinguckt und nichts findet, dann hat er wahrscheinlich nicht richtig hingeguckt. Klar.
Es gibt eine Reihe von Vorwürfen, haben gesagt, in erster Linie Datenschutz. Ihr adressiert die Vorwürfe regelmäßig in eurem Blog. Sehr stark reaktiv aktiv sozusagen, ja, um auf Kritikpunkte einzugehen. Ihr habt da auch geschrieben, vor einer Woche erst, das fand ich sehr bemerkenswert, weil so die Tonalität immer relativ selten in Unternehmen, sei es in etablierten Unternehmen oder in jüngeren Unternehmen, zitiere, haben wir unsere Rolle als EntwicklerInnen von Luca alles richtig gemacht? Nein, natürlich nicht. Wir stellen uns jeglicher Kritik zu Beginn der Vorwürfe im Frühjahr 2021 sicherlich weniger souverän als jetzt. Einige Monate später nochmal Erfahrung reicher. Ganz klar, gesagt, dass die Kommunikation da hätte besser sein können. Spielt ihr da auch auf einige Interviewäußerungen von dir an, wo du dir Jan Böhmermann und andere Kritiker vielleicht ein bisschen zu offensiv, viel zu emotional vorgenommen hast? Oder?
Ach, ich glaube, Jan Böhmermann ist eine lustige Geschichte. Ich glaube schon, dass man die Kritik aufteilen kann in zwei verschiedene Bereiche. Bereiche, wo wir wirklich Fehler gemacht haben, Bereiche, die vor allem im Bereich, ja, wo es viel um Ideologie geht, um eine politische Meinung, was solche Systeme betrifft, zentrale, dezentrale Datenhaltung. Da haben wir letztes Jahr ganz viel Diskussionen gehabt. Im Übrigen, als wir angefangen haben, hat jeder von den Dächern gerufen, schafft den Datenschutz ab. Mhm. Ja, kein Austausch mit den Gesundheitsämtern, deswegen müssen alle daheim bleiben, also schafft bitte den Datenschutz ab. Und wir haben gesagt, wir machen das so sicher, datenschutzsicher. Jeder Bürger im Übrigen wird von uns informiert, sobald ein Gesundheitsamt jemals Zugriff auf seine Daten bekommt. Das ist ja auch ein neues Level der Transparenz. Wir haben da viel gemacht und sicherlich haben wir nicht alles richtig gemacht, weil es für uns ja auch das erste Projekt mit der Aufmerksamkeit war. Ja. Ich meine, wir waren auch ein kleines Team, genau. Sowohl kommunikativ als auch technisch.
Habt ihr schon Kommunikationsleute, die voll für Kommunikation da waren, gehabt?
Haben wir dann natürlich Stück für Stück aufgebaut. Ne? Aber nichts Vergleichbares natürlich, was wir vorher gemacht haben. Insofern, ja, sicherlich war da nicht jede Aussage perfekt. Gerade, ich glaube, in der Twitter-Bubble, da haben wir bestimmt einige Fehler gemacht. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite, ich glaube, das sind auch die beiden Dinge. Wenn ich draußen hingehe, wenn ich nach Hamburg gehe, egal wohin, in jede Stadt und Wirte frage, Gastronomen, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern rede oder wenn ich auf der anderen Seite die Twitter-Bubble angucke, dann ist das ein 180-Grad-Unterschied. Ja. Bei Twitter denke ich, was ist das eigentlich hier für ein Scheiß? Und wenn ich da draußen gehe, dann funktioniert das System tagtäglich.
Ja, gemessen an der Twitter-Bubble dürfte ihr keine 300.000 Betriebe haben.
Und gemessen an der Twitter-Bubble würde auch gar nichts funktionieren.
Also. Du hast gesagt, die riesige Medienresonanz und auch die dieses Tempo, mit der das Medienvolumen Anfragen zugenommen haben, wie natürlich auch die Kundenzahl zugenommen, haben euch schon ein bisschen überfordert am Anfang. Ja. Habt ihr auch nicht mit gerechnet?
Nee, natürlich nicht. Also natürlich haben wir die romantische Vorstellung davon gehabt, Mensch, wir bringen Gesundheitsämter und Bürgerinnen mal zusammen und versuchen da ein Stück Mehrwert zu generieren. Man muss ja auch mal sagen, der Bürgermeister aus Lübeck hatte das so interessant gesagt. Das heißt, das erste Mal, dass Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der digitalen Verwaltung zusammenarbeiten mit der App, gab es noch nie. Ja. Alle reden immer davon, aber so gab es noch nie. Es ist das erste Mal und das sind natürlich viele, viele komplexe Themen, die auch gar nicht so einfach zu erklären sind. IT-Sicherheit ist mit Sicherheit eins nicht einfach zu erklären. Und ich glaube, diese Komplexität, die haben wir natürlich auch unterschätzt. Wie kann man das gut erklären? Sehen auf der anderen Seite aber auch, dass es für alle ein Learning ist. Sowohl für uns, als auch für Leute, die die App benutzen, als auch für Gastronomen, als auch für Gesundheitsämter. Und am Ende, glaube ich, hat es dann doch ganz gut funktioniert.
Hat die Öffentlichkeitsarbeit für ein Stück weit als nicht relevant genug eingeschätzt?
Nee, das glaube ich nicht. Und ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch, glaube ich, in der Zeit Februar, März, April,
Haben wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit
gemacht. Ne? Also das ist ja genau die Sache alleine. Ich glaube, das war die Dynamik auch. Wir haben es dann geschafft, dass am Ende auch jeder Landrat, jeder Landkreis da draußen, der dann bei Luca mitgemacht hat. Das ist ja nicht so, dass es eine Bundeslösung war und alle mussten sondern alle mussten sich aktiv dafür entscheiden. Und am Ende war es so, dass jeder Landrat, der irgendwie nicht mitgemacht hat, fast schon dem Vorwurf gegenüberstand, er verschläft da irgendwie einen Trend. Mhm. Also das ist natürlich so eine Dynamik, die von unten entstanden ist. Ich werde es nie vergessen, als wir einmal 150 Gesundheitsämtern auf einmal präsentiert haben, was das ist. Ja, und da irgendwie so einen Aha-Effekt dann. Oder wie ich mit Klaus Matzen, dem Oberbürgermeister von Rostock, bei uns im Büro saß hier in Berlin, vor einer Maybrit-Illner-Show, habe ihm das jetzt gezeigt, was wir da so machen. Er war ja auch einer der Ersten, der mitgemacht hat und hat das gleich erkannt und hat einen prägnanten Satz gesagt, als er das gesehen hat. Er hat auf der einen Seite die Gesundheitsämter gesehen, wie die auf Daten zugreifen können. Er hat die Nutzer gesehen, wie ich irgendwo in einem Restaurant einchecke und wie diese Systeme zusammenarbeiten und sagte, Mensch, wir sind Gesundheitsamt. Wir alle sind Gesundheitsamt. Und ich fand, das hatte was Interessantes, weil es für mich als Bürger ein Stück weit, jemand anderes hat das mal beschrieben, der Sandsack beim Hochwasser, weiß jeder, Sandsack füllen, vors Haus legen hilft. Bei Corona haben wir alle keine Erfahrung. Ne? Für uns alle ist es die erste Pandemie. Also so ein Stück ein Tool schaffen, was ich mir auch mit einer positiven Energie belegen kann, was mich mit dem Gesundheitsamt gemeinsam verbindet, fand ich total interessant. Und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie schaffe ich irgendwie Konzepte, dass Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Und er hat zum Beispiel in Rostock ein pinkes Rathaus. Machen ganz viele Touristen Fotos. Und was hat er gemacht? Er hat irgendwie einen Banner mit einem Luca-QR-Code vom Rathaus gehangen. Das heißt, alle Touristen, die dieses Rathaus fotografiert haben, kamen zu Luca. Also so muss man, glaube ich, überlegen, wie
schaffe ich das. Dann haben die auch den QR-Code, die auf den Fotos gehabt, konnten sich dann nachts einloggen.
Ja gut, das war keiner. Er macht's clever, das war keiner zum Einloggen. In Zoo von Osnabrück zurück, konnte man sich einloggen. Aber auch ein Learning. Ja. Kein Mensch hat ja vorher drüber nachgedacht, ich mache ein Bild von einem QR-Code und jetzt kann sich jemand anderes einloggen. Also wer denkt da vorher drüber nach? Und natürlich ist es irgendwie im Nachhinein natürlich lustig, denn Jan Böhmermann diesen Code shared. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, und das ist eine ernste Frage, was ist die Gegenmaßnahme? Wenn die Gegenmaßnahme, um sowas zu verhindern, ist, ich muss den Personalausweis in jedem Friseurladen die GPS-Daten prüfen. Das ist nichts, was im Verhältnis steht zu dem möglichen Schaden, weil jedes Gesundheitsamt weiß, dass wenn sie anrufen und sich als Michi Beck Jan Böhmermann meldet, dass die beiden nicht nachts im Zoo waren. Also man muss sich, glaube ich, immer diese Abwägung vor Augen führen.
Wollte ich später zu kommen, aber da der Fall so stark präsentiert wird und wird, kennt die nicht jeder. Ja, ich wiederhole es mal für alle Hörer auch. Im April gab es einen bemerkenswerten Vorfall, als sich Zehntausende angeblich auf einmal in einem Modehaus im Landkreis Osnabrück eingeloggt haben und 100 Leute angeblich nachts im Zoo waren, auch in Osnabrück. Interessiert mich auch mal, hat das Modehaus davon profitiert eigentlich mittelfristig?
Weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir das Modehaus und den Zoo von Osnabrück angerufen haben an dem Morgen, nachdem der Tweet rauskam und mit denen die QR-Codes ausgetauscht haben. Ja, weil natürlich, aber wir haben da vorher selber nie drüber nachgedacht.
Weil Leute Fotos von QR-Codes gemacht haben und sich dann über das Foto.
Und natürlich stolz waren. Wir haben jetzt irgendwie Luca und jeder hat das ja auf Instagram und so weiter geshared. Hier, guck mal, unser QR-Code, wir machen jetzt auch mit. Ihr könnt bei uns auch mit Luca einchecken. Ich selber habe auch nicht drüber nachgedacht, dass natürlich jemand dann auf dem Bild einchecken kann. Ne? Das passiert. Die Frage ist natürlich nur, was ist der Schaden? Also ich habe ja selber kein Interesse dran. Wenn ich da einchecke in dem Modehaus von Osnabrück, na, dann werde ich im Zweifel vom Gesundheitsamt kontaktiert. Macht für mich gar keinen Sinn. Also das ist, glaube ich, mehr als PR-Gag einzuordnen. Aber natürlich irgendwie gehört in die interessante Sammlung der Erfahrungen.
Wie habt ihr am Anfang, wo solche Fälle nicht kennen, auf ähnliche Fälle und Vorwürfe reagiert? Wie viele Leute arbeiten jetzt in der Kommunikation bei euch? Habt ihr da mehrere,
aufgebaut? Ja, intern haben wir einige, extern haben wir mittlerweile einige, das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Ihr habt eine Agentur verpflichtet, Fischer-Appelt arbeitet für
euch. Mehrere externe,
die dazu arbeiten, logisch.
Klar. Also im Übrigen, vieles neu aufgebaut. Ja. Wir hatten auch nie vorher mehrere Anwaltsteams, wenn mal jeden Tag irgendjemand auf die Idee kommt, er hat ein Patent auf einen QR-Code oder sowas. Ja, so Dinge passieren ja jeden Tag. Das heißt, man bleibt jeden Tag beschäftigt. Langweilig wird es nicht.
Wir Kunden auch viel präventive Krisenkommunikation. Da habe ich Verständnis dafür, dass ihr jetzt nicht von Anfang an antizipiert habt, dass Vorfälle wie Osnabrück vorkommen oder ihr wahnsinnig viel. Das sind dann Learnings. Und habt ihr schnell staffen können dann?
Ich glaube vor allem, das ist ein inhaltliches Learning. Also wer hätte denn drüber nachgedacht, dass dieser Check-in-QR-Code, ja, ich meine, das ist ja nicht nur, dass wir darüber nachdenken, sondern das ist ja, was ich kommunizieren muss an alle Betreiberinnen und Betreiber, die da draußen Luca benutzen. Achtung, diesen QR-Code, damit kann ich einchecken, bitte shared den nicht. Wir sind ja jetzt die ersten, die den QR-Code verwenden, aber durch diese Dynamik war das halt, dass den alle auf Social Media geshared haben. Ja, das war jetzt nichts, was irgendwie, wir hätten, glaube ich, absehen können. Natürlich hätten sie sich darauf vorbereiten können, klar, aber machen hätte Jan Böhmermann das trotzdem.
Aber für die Markenbekanntheit habt ihr das nicht mehr gebraucht, oder? Die war eh schon irre hoch.
Ich weiß gar nicht, wann das war. Also ja, die Umfang, sagen wir, erst Mitte 80%, aber das war früher. Klar, da war es ja schon bekannt und da war es vor allem ja ganz, ganz nett, immer was auch zu machen, was gut klickt.
Das heißt, im klassischen Marketing müsst ihr eigentlich nicht investieren, es geht dann mehr um Kommunikation. Ihr macht viel
auch interessant. Wir haben kaum was investiert in Marketing und PR. Ne? Wir haben irgendwie 10.000 Euro für einen Erklärfilm ausgegeben, ein paar tausend Euro für Masken, damals noch, als es noch keine FFP2 gab, wo irgendwie draufsteht, ich bin Luca.
Das ist natürlich ein Vorteil als Gratis-Testimonials wie Smudo.
Ja, aber das alleine ist es, glaube ich, auch nicht. Das ist schon wichtig, aber ich glaube, insgesamt muss die Dynamik funktionieren. Es muss die richtige Zeit sein, der richtige Moment, das Momentum muss da sein. Das war es damals im März. Und vor allem muss auch die Basis mitmachen, die Bürgerinnen und Bürger, die Landräte. Also 300 Landkreise sind nicht so einfach in eine Richtung zu kriegen.
Auf eurem Blog, das betreibt ihr recht intensiv mittlerweile, Krisenkommunikation, muss man sagen, das ist sozusagen aktive Reaktion, würde ich sagen.
Steht viel drauf.
Sehr viel, immer wieder detailliert, auf Hilfe an den Fakten statt Gerüchte, so euer Motto, ein bisschen in die Richtung. Das ist so ein Schwerpunkt eurer Content-Arbeit da, ne?
Ja, also da arbeiten wir intensiv dran. Da geht es gar nicht nur um jetzt irgendwie immer Vorwürfe und die wieder zu widerlegen, sondern einfach generell auch zu informieren. Ne? Wie wird irgendwie Luca benutzt in einem Gesundheitsamt?
Das passiert jeden Tag was, ne? Oder alle paar Tage
kommt was raus, ja? Oder wie irgendwie der Hessische Fußballbund das einsetzt. Also auch wirklich so Best-Practice-Stories, dass man irgendwie sieht, wie kann es rechts und links von mir benutzt werden. Und das wird regelmäßig auch nicht nur gelesen, sondern dann auch wieder davon irgendwie referenziert an anderen Stellen. Ja. Also sehr, sehr sinnvoller Content.
Adressiert ihr eure direkten Kunden genauso wie die Bürger? damit oder gibt es da noch verschiedene Ansprachen?
Gibt es auch nochmal, ja, kommt auch nochmal dazu. Es gibt da nochmal detailliertere für Betreiber, Restaurants, Gastronomie. Wie kann jetzt zum Beispiel, wir haben diese Schlüsselanhänger. Mhm. Ja, wie kann jetzt ein Restaurant so einen Schlüsselanhänger einscannen? Dann gibt es dazu Erklärthemen.
Ihr habt den Content auch aufgeschlüsselt dann nach
genau,
diesen Zielgruppen.
Genau.
Gesundheitsämter haben da auch noch eine eigene Ecke, nicht? Ne?
Gesundheitsämter kriegen von uns regelmäßig einfach Infos. Ne? Da gibt es auch Newsletter für Gesundheitsämter, für Betreiber. Ich meine, auch eine interessante Geschichte, wir haben ja diese Schlüsselanhänger gehabt. Und da gab es ja auch in ganz Deutschland einen Run auf diese Schlüsselanhänger, weil wir auch mal Sylt zum Beispiel erlaubt haben, da das Logo drauf zu drucken. Da wollte natürlich irgendwie Rostock auch ihr Smile City Logo drauf drucken und jeder will diese Schlüsselanhänger haben. Ja, die waren eigentlich eine Notlösung damals für die Pflegeheime, weil ich sagte, wenn es kein Smartphone gibt, brauchen wir eine Lösung, damit die auch digital mitmachen können. Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, nicht nur immer zu sagen, wir haben eine App und alle brauchen jetzt ein Smartphone, sondern was mache ich denn mit den Bürgerinnen und Bürgern, die keine App haben? Die haben wir von Anfang an mitgenommen. Mhm. Und das gab einen mega Run drauf, mit dem wir nie gerechnet haben, der auch natürlich schwierig ist, weil ich das Ding einscannen muss, ist natürlich nicht so schön, nicht so sicher wie ein Smartphone, weil es statisch ist, haben wir auch viel Ärger bekommen, aber gerade in dem Pflegeheim war das ein mega, mega Ding. Und Sylt, kurz bevor die aufgemacht haben, als Modellregion, gab es tausende Anrufe, wo kriege ich jetzt die Schlüsselanhänger? Ich habe ein Hotel auf Sylt gebucht.
Nochmal kurz zu den Kritikern und Kritiken. Kommt da auch so ein bisschen das Deutsche... Deutsches digitales Unbehagen und der große Wert, den wir doch auf Datenschutz legen, zum Tragen?
Ja, man muss an der Stelle auch nochmal unterscheiden. Datenschutz heißt nicht unbedingt, dass die Daten sicher sind. Und andersrum. Ja, also die Sicherheit ist bei uns ja auch immer das höchste Gut von Anfang an. Und ich glaube, auch wenn wir die Sicherheit nicht so hoch angesetzt hätten, würde es uns heute gar nicht mehr geben. Trotzdem haben wir diese Diskussion. Und wir sehen ja, man muss sich eins vor Augen führen. 320 Gesundheitsämter heißt 320 Datenschützer. Dann haben wir 13 Bundesländer, 13 Landesdatenschützer, für uns verantwortlich die Berliner Behörde. Da kann man sich vorstellen, da haben nicht immer alle die gleiche Meinung. Und wenn ich 400 Seiten Datenschutzfolgeabschätzungen, also das sind so Dokumente, was kann passieren, welche Risiken gibt es, die mit 400 Leuten diskutieren soll, dann wird es irgendwie schwierig. Da kann ich mir vorstellen, dass normalerweise solche IT-Projekte mehrere Jahre dauern. Mhm. Wir hatten kein IT-Projekt von 4 Jahren und dann irgendwie einen Go-Live, sondern wir haben das Schiff gebaut, während wir losgefahren sind. Und Datenschutz war von uns von Anfang an das Top-Thema. Wir haben
muss es ja als von eurem Kernbusiness muss es das ja eigentlich sein. Habt ihr diesen Sicherheitsaspekt, für den ihr steht, ihr seid der IT-Security-Experten, genügend rübergebracht von Beginn an?
Gute Frage. Deswegen meine ich, IT-Sicherheit ist mit Sicherheit nicht einfach zu erklären. Ja, wie erkläre ich das einem normalen Bürger? Wie erkläre ich es irgendwie dem Datenschützer in einem Amt? Wie erkläre ich es einem Gastronom, dass die Daten sicher sind? Am Ende haben wir alle ein Ziel, die Daten sollen sicher sein. Ja, ich glaube, das streitet keiner ab, aber es gibt natürlich dann schon eine Diskussion, gerade auch auf Landesdatenschutzebene in Deutschland, wo es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Wir haben ja viele von Anfang an mit eingebunden. Ja, und zum Beispiel gibt es noch immer ein Beispiel, das kann ich ja nennen, das ist bekannt aus Thüringen, hat der Landesdatenschützer an einem Tag 6 Seiten Gutachten veröffentlicht, wie toll das Kryptokonzept von Luca ist. Mhm. Wenige Wochen später, also na, wenn die jetzt den Quellcode veröffentlichen, dann soll das bitte nicht mehr benutzt werden. Mhm. Also da sieht man ganz klar, dass da auch politische Interessen dahinter sind, die gar nichts mit Datenschutz als solches zu tun haben.
Hatte Kritik auch mit dem Unbehagen gegenüber so einem privaten, ich sag mal, Emporkömmling, noch dazu vertreten durch einen Hip-Hopper, zu tun, dass man dann sagt, so, oh Mensch, warum nehmen wir nicht auf... Mir ist aufgefallen, dass viele Leute noch auf einmal die Corona-Warn-App wieder ganz toll fanden, die vorher eigentlich keinen mehr interessiert hat, wo es eigentlich mehr Kritik und Spott für gab. Ja? Ist das auch so ein bisschen dann das Abwägen, ah, so ein privater Anbieter, die Startup-Jungs aus Berlin, das kommt nicht geheuer vor, nehme ich doch lieber die Warn-App.
Naja, also da ist ja vielleicht auch zu sagen, auch die Corona-Warn-App des Bundes ist ja jetzt von zwei privatwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt. Und von Anfang an ist es
SAP
ja auch so.
SAP sind wir auch ja bei Hasso-Platten.
Na gut, aber auch da ist es ja so, dass wir immer gesagt haben, beides ergänzt sich, weil es zwei komplett unterschiedliche Fokuspunkte sind bei beiden Apps. Das eine ist der persönliche Risikoradar, läuft immer im Hintergrund. Bei uns geht es wirklich darum, Daten auszutauschen fürs Gesundheitsamt. Ich glaube, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man natürlich sagt, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Auf der anderen Seite habe ich gestern von einem gerade gehört, nein, mein Problem ist eher der Staat. Wenn meine Daten bei Facebook sind, ist mir das eigentlich scheißegal. Ja. Also ich glaube, es gibt beide Seiten und man muss beide verstehen.
Weil ich natürlich fair denken kann, warum begibt sich die ganze Republik in Sachen Corona in die Hände eines jungen Berliner Unternehmens und von Smudo. Ja?
Also, wobei in die Hände denken. Natürlich ein Stück weit übertrieben ist. Ne? Also wir reden noch immer über die Check-in-Daten, Kontaktdaten, wenn ich irgendwo ins Restaurant gehe. Wir entwickeln jetzt keinen Impfstoff.
Ihr gibt auf Social Media immer wieder auch so ein bisschen Help-Content oder Blog für die App. so immer Nachholbedarf da, gibt es auch weiter Fragen, haben die Leute das Produkt in Gänze, Funktion ja nicht begriffen, oder die zu einem Update sehr häufig macht?
Ich glaube, dauerhaft sehen wir das als unsere Aufgabe, das Produkt noch einfacher zu machen und noch besser zu erklären. Weil ich meine, es ist alles noch immer, wenn man das letzte halbe Jahr sich betrachtet, eine verdammt kurze Zeit für so ein Tool, was irgendwie in ganz Deutschland verwendet wird. Und sicherlich gibt es da noch ganz, ganz viele Bereiche, wo wir besser Dinge erklären müssen, einfacher machen müssen, sie greifbarer machen müssen. Und im Übrigen auch Feedback, was wir kriegen, von Bürgerinnen und Bürgern ernst nehmen. Und bei all der Kritik, die man auf Twitter liest, also ich bin viel lieber in der echten Welt, aber ich würde viel lieber, wenn ich bei uns in Support-Postfach gucke und dann schreibt, ich glaube, es war in dem Fall eine 85-Jährige, die uns geschrieben hat, hat super funktioniert mit der App, aber das Auschecken, da muss ich so rüberswipen, das funktioniert nicht gut. Das ist sinnvolles Feedback. Ja. Um sowas wollen wir uns kümmern. Ja. Und das macht natürlich viel, viel, viel mehr Spaß. Ja. Und da haben wir sicherlich noch einiges vor und haben auch gerade gestern jetzt einige Updates angekündigt.
Nun ist Corona hoffentlich ja irgendwann mal vorbei. Hoffen wir schon lange, aber bin ja guter Dinge für im nächsten Jahr. Was macht Luca dann?
Also erstmal kümmern wir uns darum, dass wir jetzt im anstehenden Herbst, haben wir gerade gestern einige Updates dafür angekündigt, da nochmal besser nachsteuern, nochmal für die Gesundheitsämter individuell unterstützen. Was wir dann nach Corona machen, wann auch immer es ist, haben wir wirklich bisher keinen Plan, weil wir haben so viele Dinge, die wir noch machen wollen, während Corona da ist, wo wir, glaube ich, noch viel verbessern können.
Letztendlich auch ein großer Bekanntheitsbooster für eure gesamte Firma eines Tages. Sozusagen,
das so auch Fluch und Segen zugleich, ne?
Gut, wir werden es verfolgen. Vielen Dank, Patrick Hennig, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Das waren die Monsters of Content Marketing live on stage beim KK.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.com.